Moin. Guten Abend. Ihr sitzt so weit weg. Ups, das liegt hoffentlich nur an den Stuhl rein. Aha. Ja, schön, dass ihr da seid. Guten Abend. Wir sind am Ende des Römerbriefes. Ziemlich am Ende. Wir sind in Kapitel 15 vom Römerbrief und werden das heute zu Ende lesen. Und dann nächste Woche könnt ihr das Ende miterleben des Römerbriefes. Dann sind wir durch. Ein langer Brief. Ja, mit viel, viel Sachen, viele Dinge zum drüber nachdenken, zum Nachsinnen, zum drüber meditieren. Zum Schluss auch viel Praktisches, was uns sehr herausfordert in der Gemeinschaft miteinander, ja, uns an unsere Grenzen letztendlich bringt. Aber so wichtig ist für die Gemeinschaft in der Gemeinde und auch für, ja, das Leben hier in dieser Stadt, für das Leben in dieser Welt, was Paulus hier schreibt. Und ja, wir haben ja letztes Mal gesehen, wie reif oder wie reif Paulus die Gemeinde in Rom erachtete. Er hatte eine sehr, sehr hohe Meinung von dieser Gemeinde und hatte viele gute Dinge gehört. Er sehnte sich danach, die Gemeinde zu besuchen. Er war noch nicht da. Er kannte die Geschwister im Grunde noch nicht persönlich. Aber er war sich ganz sicher darüber, dass diese Gemeinde wirklich eine sehr reife Gemeinde war. Und wir lesen das hier in Kapitel 15, Vers 14. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Und ja, eigentlich so eine Art Gütesiegel hier für die Gemeinde. Sicher auch eine Ermutigung, ne, dass Paulus das nochmal sagt. Ich denke, er war davon überzeugt. Er freute sich über die Gemeinde in Rom, dass sie sich gut entwickelte. Aber er ermutigt sie auch nochmal, in diesen Dingen zu bleiben, zu wandeln, in der Güte zu wandeln. Das ist ja immer so, wenn jemand zu uns sagt, zum Beispiel zu Benny: Mann, Benny, du spielst das Schlagzeug echt gut. Du hast echt den Takt, du hast irgendwie dieses Taktgefühl drin. Dann ist das einmal, ja, eine Bestätigung, dass ich das höre und dass ich mich darüber freue, aber auch eine Ermutigung für Benny, einfach, ja, weiter am Takt zu feilen, da vielleicht noch zuzunehmen in dieser Sache. Er fühlt sich einfach ermutigt und bestätigt. Vielleicht auch in dem, dass er das geübt hat ganz lange und merkt so: Oh, wow, es hat jemand gemerkt und es scheint was zu bringen, diese Übungsstunden so. Es hat jemand gemerkt: Oh, ich sollte weiter üben, ich sollte weitermachen. Und sicherlich bezweckt Paulus das hier auch, wenn er sagt: Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid. Ich denke, das möchte Paulus auch, dass die Geschwister sich freuen einmal: Oh, ne, Paulus merkt oder sieht hier die Güte, die Gott in unsere Gemeinde gelegt hat. Hey, es ist nicht unnütz, es ist gut. Lass uns weiter gütig sein, lass uns weitermachen darin, lass uns vielleicht noch zunehmen. Die Erkenntnis, er hat davon gehört: Oh, danke, Jesus. Bitte schenke uns noch mehr, lass uns darin bleiben, in der Erkenntnis. Und sie sind fähig, einander zu ermahnen. Und das ja, ist eine Wahnsinnsreife eigentlich letztendlich, wenn wir fähig sind, ja, uns trauen, den Mut haben, aber auch einfach wissen können, dass mein Nächster das aushält, eine Ermahnung aushält. Oder eine Ermahnen ist hier nicht unbedingt ermahnen im Urtext, sondern das ist Rat geben, sich unterweisen gegenseitig ist hier gemeint. Zum Beispiel jetzt beim Musiküben weiß ich, wenn ich Benny sage: Benny, der Takt finde ich jetzt nicht so gut. Wenn Ruben das sagt heute beim Üben, ne? Benny, kannst du ein bisschen weniger auf den Becken und so ein bisschen mehr auf den Schlag, auf der Snare? Dann rennt Benny nicht raus auf die Toilette und heult und kreischt und Nie mache ich hier was richtig. Immer hast du was zu meckern, Ruben. Und tschüss. Das wäre furchtbar. Ruben weiß, wenn er Benny das sagt, besitzt Benny die Reife, dass ihn das nicht persönlich angreift, dass ihn das nicht verletzt, sondern er weiß, okay, Benny verträgt das. Und auch Ruben verträgt das, wenn Benny ihm sagt, hey, Ruben, hör mal auf, so zu schrammeln und spiel da mal was Gerades oder so. Ne? Ja, das ist eine Reife, die wir voraussetzen, die aber nicht gegeben ist. Das müssen wir jahrelang trainieren als Menschen, damit umzugehen, wenn jemand etwas nicht gut findet an uns oder an dem, was wir tun. Wenn ihr Kinder habt, wisst ihr, dass das stimmt. Wie viel Mühe darin steckt, ihnen das beizubringen. Ne? Ich habe da den Vergleich auch ein bisschen zu meiner Ausbildung. In der Erzieherausbildung haben wir 3 Jahre lang versucht, so eine Art eine Kritikfähigkeit zu entwickeln. Ja? Und das war halt unseren Lehrern halt ziemlich wichtig, dass du als Erzieher kritikfähig bist. Das heißt, wenn dir jemand sagt, ich hätte den Sitzkreis mit den Kindern hier völlig anders gemacht und so, dann bist du nicht gleich so in Abwehrhaltung und sagst, ja, was weißt du denn schon von Kindern und ich habe das extra so gemacht und keine Ahnung, muss gar nicht dran rummeckern, da habe ich eine Stunde dran gesessen und mir das überlegt, wie das funktioniert. Und wirklich, manche in meiner Klasse, ja, es hat sie wahnsinnig angefressen, ja, wenn man mal irgendwas kritisiert hat. Aber zu dieser Reife hin wollten uns unsere Lehrer eigentlich bringen, dass man das aushalten kann und sagt, okay, das ist Kritik an meiner Arbeit, ist nicht schlimm, denn ich bin ja nicht perfekt. Meine Arbeit ist natürlich auch nicht perfekt und es gibt immer was zu verbessern. Natürlich darfst du mich kritisieren. Und so ist es auch mit der Ermahnung. Ich bin nicht perfekt, auch wenn ich 20 Jahre Christ bin. Natürlich, es gibt immer noch was zu verbessern. Es gibt immer noch Dinge, ja, die nicht rund laufen. Und das ist mir ja eigentlich auch selber klar. Und deswegen kann ich natürlich auch annehmen, wenn ein Bruder kommt und sogar wenn er vielleicht jünger ist und sagt, hier, Stefan, ich weiß nicht, du machst das immer, kannst du es mal lassen? Ja, dann sage ich nicht, ey, hör mal, du müsstest eigentlich wissen, dass ich 10 Jahre dabei bin und glaub mir, ich gehe da schon richtig mit um und kannst mir vertrauen. Warum sprichst du mich darüber an? Vertraust du mir nicht, dass ich reif genug bin, damit selber umzugehen? Nein, die Geschwister in Rom waren kritikfähig und auch fähig, einander zu ermahnen. Sie wussten, mein Nächster in der Gemeinde ist nicht gleich beleidigt, ist nicht gleich total zu, wenn ich immer was sage. Das war ein totales Vertrauen in der Gemeinde. Das ist ein riesiger Ausdruck von Vertrauen, wenn man sich gegenseitig ermahnen darf. Und wenn man auch weiß, dass der andere, ja, mit Gottes Hilfe damit umgehen kann. Das war der Vers hier zur Ermahnung, Vers 14. Ich habe aber zum Teil euch etwas kühn geschrieben, schreibt Paulus hier weiter in Vers 15, um euch zu erinnern. Also Paulus guckt nochmal zurück auf seinen Brief eigentlich und sagt, Geschwister, ne, ich weiß, ich bin teilweise ziemlich weit gegangen. Ja? Ich habe euch etwas kühn geschrieben und das ist mir auch klar, das ist mir auch bewusst. Ja? Und ich habe das aus dem Grund getan. Was ist kühn? Was meint Paulus, wenn er sagt, ich habe euch etwas kühn geschrieben? Kühnheit oder kühn zu sein, ist eigentlich Mut zu haben. Kühnheit oder kühn sein ist mutig sein. Und zwar oft, Kühnheit drückt eigentlich so eine Art spontanen Mut aus. Ja? Keine vorgeplante, mutige Aktion, sondern keine Ahnung, wenn man an Kampf denkt oder so, dann packt auf einen einmal die Kühnheit und er macht irgendwas ganz Mutiges. Und keine Ahnung, dadurch wird vielleicht die Schlacht gewonnen oder auch nicht, wenn man mal daran denkt. Kühn heißt mutig, kann auch stark heißen, kann scharf heißen, heftig oder eifrig. Und wenn man den Römerbrief liest, findet man all das eigentlich. Sehr kühn teilweise, was Paulus geschrieben hat. Lass uns nochmal zurückerinnern. Er hat die Kühnheit besessen, ja, zu sagen, oder die Verlorenheit der Heiden in Rom überall, der Griechen, der Heiden, letztendlich überall, total klar und deutlich aufzuschreiben. Wenn wir in den ersten Kapiteln lesen, nimmt er kein Blatt vor den Mund. Wie er den Menschen beschreibt in seiner Verlorenheit, ziemlich kühn, ziemlich heftig. Man könnte sich verletzt fühlen, wenn man das liest. Es ist sehr stark, sehr mutig. Dann ist er auch sehr kühn, weil er dann in den weiteren Kapiteln auch auf die Juden zu sprechen kommt und sagt, das Gesetz und die Beschneidung macht euch nicht zu Juden und nicht gottgefällig. Ja, und ihr seid deswegen schon was Besonderes, aber letztendlich trotzdem macht euch die Beschneidung und das Gesetz, worauf ihr wahnsinnig stolz seid, nicht zu guten Juden, nicht Gott wohlgefällig. Das war ziemlich kühn, denn das haben die Juden eigentlich vorausgesetzt. Ich bin Jude, ich bin Abrahams Nachkomme, Gott hat uns das Gesetz gegeben, was Wahnsinn ist. Gott hat uns die Beschneidung gegeben. Ja, und somit kann ich vor Gott bestehen. Und Paulus sagt, nee, du musst im Herzen ein Jude sein, sozusagen. Du musst im Herzen beschnitten sein. Das Gesetz, und das ist das weitere, die weitere Kühnheit, er sagt, das Gesetz kann dich nicht vor Gott rechtfertigen. Du kannst aus Gesetz nicht gerecht werden. Sehr kühn eigentlich zu schreiben. Sehr gewagt. Dann schreibt er, wie gesagt, dass Juden genauso Sünder sind wie Griechen. Auch was sehr, sehr Heftiges, denke ich. Gerade in der Zeit, viele Griechen haben sich vielleicht gefreut, als sie das gehört haben. Für viele Juden war es schon ganz schön kühn, diese Aussage. Schon ganz schön, naja, heftig. Juden sind Sünder wie Griechen auch. Dann die Beschreibung, wie Paulus die Sünde beschreibt, die er letztendlich Juden wie Griechen im Griff hat. Das ist Wahnsinn. Jörg hat das auch so toll beschrieben und irgendwie ausgemalt, wie die Sünde letztendlich in unser Leben eingreift. Paulus beschreibt absolut kühn, wie die Sünde uns Menschen völlig kaputt macht. Und dann, wie die Sünde wirkt in unser Leben hinein. Er benutzt da viele, viele Vergleiche, wenn ihr euch erinnert, die echt abgefahren sind irgendwie, die wirklich stark sind. Und kühn ist letztendlich auch, wie er die Liebe Gottes beschreibt, finde ich. Das ist mutig. Das ist stark. Dass er letztendlich sagt, nur die Liebe Gottes und die Liebe Gottes allein, die Vergebung in Jesus Christus, macht uns gerecht. Also mutiger und klarer wie Paulus im Römerbrief kann man es eigentlich gar nicht mehr ausdrücken. Und er schreibt das sehr oft. Also er hat schon recht, wenn er sagt, ich habe euch etwas kühn geschrieben. Ja, das stimmt, hat er. Wozu hat er denn so kühn geschrieben? Gab es denn irgendwas in der römischen Gemeinde, was schief lief? Musste Paulus oder wollte Paulus durch diese Kühnheit bestimmte Geschwister in der römischen Gemeinde irgendwie wieder auf den richtigen Weg bringen? Hatte er Angst um die Gemeinde? Hat er bestimmte Mängel an der Gemeinde gesehen und hat deswegen so kühn reingehauen, um auch wirklich die verstocktesten Herzen irgendwie weich zu klopfen oder aufzubrechen? Nein, er sagt, ich habe euch zum Teil etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern. Um uns zu erinnern, um die Römer zu erinnern. Das soll diese Kühnheit bewirken. Eine Erinnerung am Leben erhalten, eine Erinnerung wachhalten. Wir haben gerade eine Wandertour gemacht mit ein paar Jungs von den Teenies, mit sehr kühnen Jungs. Wir sind ziemlich viel gewandert. Am ersten Tag, glaube ich, sowas wie 45 Kilometer. Am zweiten Tag etwas weniger. Am dritten Tag werden es so um die 25, 30 gewesen sein. Wenn ich von Erinnerungen rede, dann habe ich zum Beispiel, also meine Erinnerung, was mich immer wieder an diese Tour erinnert, ist, dass mein Rücken einfach völlig kaputt ist. Weil ich diesen 14-Kilo-Rucksack irgendwie über einen Eid getragen habe, über einen kleinen Deister getragen habe. Und dieser Schmerz erinnert mich ständig daran, dass ich vor 3 Tagen diese Tour gemacht habe. Ja? Ich bin Montag aufgestanden aus dem Bett, ich konnte echt, wollte mich gleich wieder hinlegen, ich konnte nicht mehr gerade stehen. So krass war das mit meinem Rücken. Und Vanya hat auch noch Schulterschmerzen immer noch. Also dieser Schmerz erhält diese Erinnerung am Leben. Jetzt in unserem Falle. Also Erinnerung kann am Leben gehalten werden, aber durch Schmerz, das ist natürlich nicht unbedingt das, was wir uns wünschen, dass uns ein Schmerz in uns immer wieder an etwas erinnert. Das gibt es natürlich auch, nicht nur körperlich, sondern auch seelische Schmerzen können uns ja immer wieder zurückreißen letztendlich und erinnern an irgendwelche furchtbaren Situationen und Dinge. Aber daran möchte Paulus nicht erinnern. Paulus möchte die Römer ja an das Evangelium erinnern. Letztendlich geht es ja darum in seinem Brief. Der verlorene Mensch, Jude oder Heide, Jesus Christus, der Gott, der durch Jesus Christus eingreift, den Menschen völlig geschenkt, völlig ohne menschliches Zutun rechtfertigt. Und der Mensch, wie er dann wandeln soll in dieser Gnade, in dieser Güte, wie er dann mit seinen Mitmenschen umgehen soll, geheiligt und gereinigt, wie er nun mal ist durch Jesus Christus. Wie die Geschwister, die in Jesus Christus sind, miteinander in der Gemeinde leben sollen. Das ist das Evangelium. Daran möchte Paulus, denke ich, erinnern. Und Erinnerung tut Not. Ich denke, das wissen wir. Paulus hat es ganz oft geschrieben. Lass uns mal 1. Korinther Kapitel 6, 9 zum Beispiel aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 6. Das ist falsch. Okay, das habe ich mir falsch notiert. Dann lass uns mal zu 2. Petrus weitergehen. Ein paar Seiten weiter. 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Nicht nur Paulus wollte immer wieder erinnern, auch Petrus wusste um die Wichtigkeit der Erinnerung, der Auffrischung sozusagen. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, da schreibt der Petrus in Vers 12. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Also Petrus sagt, ich werde persönlich dafür sorgen, euch immer wieder an das zu erinnern, was ihr schon wisst, weil es einfach wichtig ist, weil es euch stärkt, weil es euch gut tut. Und Hesekiel, ganz weit zurück, Hesekiel, Kapitel 9. Hesekiel, Kapitel 6, Entschuldigung. Hesekiel, Kapitel 6, Vers 9. Oder lesen wir mal ab Vers 8. Doch will ich einen Rest lassen, wenn ihr solche habt, die dem Schwert entkommen sind unter den Nationen, wenn ihr in die Länder zerstreut sein werdet. Dann werden eure Entkommenen unter den Nationen, wohin sie gefangen weggeführt wurden, sich an mich erinnern, der ich ihr hurerisches Herz zerbrochen habe, das von mir abgewichen ist, und ihre Augen, die ihren Götzen nachhurten. Und sie werden über sich selbst Ekel empfinden, wegen der bösen Taten, die sie begangen haben, nach all ihren Gräueln. Also, Gott sagt hier zum Volk Israel, sie werden sich, oder ihr werdet euch erinnern, weil ihr vergessen habt. Und ich denke, diese ganzen Erinnerungen oder dass wir in der Bibel lesen, dass Menschen andere Menschen erinnern wollten, heißt ja, dass Menschen vergessen. Und ich meine, das ist nichts Neues für euch, dass Menschen vergessen. Ihr selber vergesst wahrscheinlich auch öfter mal was, irgendeinen Termin. Ihr lasst irgendwas liegen im Zug vielleicht und das ist dann weg und fährt mit dem Zug weiter, weil ihr vergessen habt, es mit rauszunehmen. Als Kind habe ich ständig meine Jacke in der Schule vergessen. Irgendwie, wir sind vergesslich. Und das Schlimme ist, sogar das Wichtigste vergessen wir. Ja, sogar das Wichtigste. Und das weiß auch zum Beispiel jeder, der verheiratet ist, den Hochzeitstag. Männer. Es gibt viele Männer, die vergessen den Hochzeitstag und denken einfach nicht dran und stellen dann morgens fest, oh, scheiße, heute war doch irgendwas. Ne? Erstmal so dieser, irgendwas war heute, irgendwas, ich wollte an irgendwas denken. Und dann, oh, Mann, heute ist Hochzeitstag, scheiße. Und es ist Sonntag und kein Laden hat auf. Und jetzt muss ich zur Tankstelle fahren. Was gibt's bei der Tankstelle für ein Geschenk für das Wichtigste in meinem Leben, ne? Hier auf der Erde, meine Frau? Ja, sogar die wichtigsten Dinge können wir vergessen, so schlimm es wirklich ist. Wir können sogar Gott vergessen. Und noch, lass uns nochmal den Judasbrief aufschlagen. Judas Kapitel, Quatsch, Judas hat nur ein Kapitel. Judas. Direkt vor der Offenbarung. Judas 1, Vers 5. Da schreibt er, ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben und so weiter. Also ich will euch, obwohl ihr alles wisst. Und so geht's uns doch, oder? Das sind doch wir. Das sind doch wir Christen. Das sind wir doch im Gottesdienst. Das sind doch wir in der Bibelstunde. Wir wissen doch alles. So kommen wir doch, ne? So kommen wir doch oft zusammen. Ja, eigentlich weiß ich schon alles, aber Predigt ist ja gut. Bibelstunde soll ja angeblich gut tun. Das Wort Gottes soll ja helfen. Obwohl ich ja eigentlich schon alles weiß, weiß ich ja auch, irgendwie sollte ich stille Zeit machen. Irgendwie sollte ich, ja, sollte ich in der Bibel fit sein, mich auskennen. Obwohl ich alles weiß, müssen wir erinnert werden, obwohl wir alles wissen. Es ist eigentlich ein Armutszeugnis, könnte man sagen. Und ja, ist es auch. Wir sind auch arm, letztendlich vor Gott. Es ist einmal, denke ich, in uns. Wir sind vergesslich. Dann lesen wir aber auch noch, dass jemand anderes interessiert daran ist, dass wir vergessen. Und zwar das Wichtigste, Gott und das Evangelium. Lass uns mal Matthäus lesen. In Matthäus Kapitel 13. Also die Vergesslichkeit ist nicht nur Teil unserer Natur leider, sondern sie wird auch noch gefördert sozusagen. In Matthäus Kapitel 13, Vers 3 bis 4. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Siehe, der Seemann ging hinaus zu sehen. Und dieser Seemann, Jesus, und die Saat, das Wort Gottes. Der Seemann ging hinaus zu sehen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Hier haben wir jemanden, der das Wort Gottes austeilt sozusagen. Ja, und es fällt auf den Boden. Aber es bleibt da nicht einfach nur liegen, sondern es kommen Vögel, die das Ganze wegfressen. Und Vögel sind, ja, im Evangelium oder bei Jesus eigentlich immer was nicht so Gutes, was Negatives. Ein Zeichen für etwas Böses oder sogar Satan selber oder Dämonen. Wir schauen mal weiter. In Vers 18 erläutert er das dann nochmal für seine Jünger. Hört ihr nun das Gleichnis vom Seemann? So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Also Satan selber, der Böse, ist daran interessiert, dass wir vergessen. Es liegt in uns. Es sind Einflüsse von außen, also Satan, der uns vergessen machen will. Gott, das Evangelium, das Wichtigste in unserem Leben. Er ist sehr daran interessiert, dass wir vergessen. Deswegen ist Paulus sehr daran interessiert, uns zu erinnern. Und auch die Römer. Und Paulus' gute Einschätzung des Menschen und auch realistisch, wie er dabei ist, wie wir auch im ganzen Römerbrief sehen, bestätigt das eigentlich. Er kannte Menschen gut und er weiß, dass sie vergesslich waren. Ich habe aber zum Teil euch etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern. Wegen der mir von Gott verliehenen Gnade, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nation. Also ihr sagt Paulus eigentlich, ne, ich erinnere euch, ich habe kühn geschrieben und das ist auch mein Job. Das hat Gott mir aufs Auge gedrückt. Ja? Das lesen wir in der Apostelgeschichte, dass Gott Paulus diesen Auftrag gegeben hat. Geh raus zu den Nationen, du wirst viel leiden wegen diesem Auftrag, aber dafür habe ich dich ausgewählt. Also, wegen der mir von Gott verliehenen Gnade, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nation. Paulus wusste genau, dass das sein Auftrag war. Der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nation angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch und schwierig, aber Paulus versucht hier einfach, seinen Dienst nochmal mit einem Bild zu beschreiben. Er als Priester bringt Gott sozusagen die Heiden, denen er das Evangelium predigt, als wohlgefälliges Opfer dar, gereinigt durch den Heiligen Geist. Im Grunde sein Dienst. Er bringt das Evangelium, die Heiden bekehren sich, legen sozusagen ihr Leben als lebendiges Opfer auf den Altar, was Paulus auch geschrieben hat im Römerbrief. Also wir opfern uns sozusagen, wir stellen uns Gott zur Verfügung. Wir schenken ihm sozusagen unser Leben. Und Paulus sieht sich sozusagen als, oder er ist aus Gottes Gnade dazu auserwählt worden, das letztendlich zu tun. Die Menschen zu Gott zu bringen, als Opfer, als ihm wohlgefälliges Opfer. So beschreibt Paulus hier nochmal seinen Dienst. Ich habe also in Christus Jesus etwas zum Rühmen in den Dingen vor Gott. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. In der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so dass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. So aber setze ich meine Ehre darein, das Evangelium zu verkündigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt wurde, die werden sehen, und die nicht gehört haben, werden verstehen. Also Paulus beschreibt, wie gesagt, seinen Dienst als Evangelist. Er sagt, er hat das Evangelium völlig verkündigt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist ihm das möglich gewesen. Durch Zeichen und Wunder, die der Heilige Geist getan hat, das lesen wir in der Apostelgeschichte, die ja auch eigentlich, titelt oder der Untertitel der Apostelgeschichte könnte sein, die Geschichte vom Heiligen Geist, weil der Heilige Geist einfach eine riesige, riesige Rolle spielt in der Apostelgeschichte. Und er sagt, ich habe meine Ehre da reingesetzt, nicht dahin zu gehen, wo die Leute schon von Jesus gehört haben. Das war nicht mein Auftrag. Mein Auftrag war dahin zu gehen, wo noch nie jemand was von Jesus gehört hat. Sein Auftrag war wirklich die Evangelisation und nicht der Gemeindebau. Er hat sich wirklich als Evangelist gesehen. Und so dann auch sozusagen seine Reiseziele gewählt. Denen nicht von ihm verkündigt wurde, die werden sehen und die nicht gehört haben, werden verstehen. Deshalb bin ich oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Nun aber, da ich in dieser Gegend keinen Raum mehr habe und seit vielen Jahren ein großes Verlangen, zu euch zu kommen. Also Paulus hatte keinen Raum mehr in dieser Gegend, heißt, da war halt schon das Evangelium verkündigt. In den meisten Städten, die er durchzogen hat, in dieser ganzen Gegend, die er auf seinen Missionsreisen durchzogen hat, so hat er das zumindest empfunden, da war schon eine Grundlage gelegt. der Dienst, die Gemeinden aufzubauen, das hat Paulus zumindest so, war nicht sein Dienst, sondern das war der Dienst anderer Leute. Und deswegen sagt er hier, ich habe keinen Raum mehr. Jetzt ist es interessant, diese ganze Sache mit der Beschreibung, dass Paulus am Ende des Briefes nochmal seinen Dienst so beschreibt, im Kontext zu sehen. Und das ist ein ganz interessanter Gedanke, denke ich, den wir kurz bedenken sollten. Wir haben ja in Kapitel 14 und 15 ganz viel darüber gelesen, über die Gemeinde, wie sie ja in Frieden und Achtung und Respekt die Geschwister miteinander leben sollen, in der Gemeinde. Obwohl es eine Tatsache ist, dass nicht jeder in der Gemeinde unbedingt alles gleich sieht, in zweifelhaften Fragen, wie Paulus so schön sagt. Natürlich in den wichtigen Fragen sind sich die Geschwister eins, Jesus Christus ist der Herr, durch sein Blut sind wir gereinigt, Jesus ja, ist der Herr dieser Gemeinde, das war ganz klar. Nur ein Ding wie Feiertage halten, wie feiere ich Ostern, in der Anbetung brauche ich unbedingt eine Orgel, feiere ich überhaupt Ostern oder halte ich den Sabbat oder nicht, esse ich das Fleisch vom Markt oder lieber gehe ich auf Nummer sicher und esse nur Gemüse, weil das Fleisch vom Markt könnte ja besprochen worden sein oder verzaubert oder was auch immer. In diesen Fragen waren die Geschwister schon unterschiedlicher Meinung, aber Paulus hat gesagt, trotzdem in Frieden und Achtung sollt ihr vor Gott so leben, dass ihr Gott durch euer Verhalten die Ehre gebt. Das kann bei Ralf anders aussehen in Fragen von Sabbat als bei mir oder in Fragen der Anbetung letztendlich, aufstehen, sitzen bleiben, hinlegen. In solchen Fragen sind wir manchmal unterschiedlich auch, ne, letztendlich. Manche tanzen bei der Anbetung, andere sagen, huho, das ist gefährlich, würde ich nie machen, ne, also geht gar nicht. Da sagt Paulus, jeder soll das für sich überzeugt tun, das, wovon er überzeugt ist, was für ihn richtig ist. Für Peter wäre es vielleicht nicht richtig, aufzustehen und zu tanzen, ja, weil es einfach nicht er wäre, dass Peter, ja, vielleicht steht Peter einfach auf und hebt die Hände. Das ist vielleicht Peter, so wie er Gott die Ehre geben kann von Herzen. Dann sagt Paulus, ja, dann ist das gut, dann soll er es so machen. Also diese Gemeinde, die teilweise unterschiedlich ist, soll in Frieden und Achtung zusammenleben. Jetzt kommt Paulus hier sehr stark auf den Gedanken der Evangelisation. Und interessant ist, wie gesagt, dieser Kontext. Denn im Licht, also die Gemeinschaft der Christen in Rom und auch unsere Gemeinschaft in unserer Gemeinde, wie soll man das ausdrücken? Wir müssen diese Gemeinschaft im Licht unseres Auftrages sehen, den Jesus uns gegeben hat. Und dieser Auftrag ist nun mal, ob es uns schmeckt oder nicht, ja, die Botschaft rauszubringen in die Welt, zu verkündigen, die Menschen zu lehren und zu taufen. Das ist der große Auftrag, der Jesus uns als Christen gibt. Und das Schöne ist, oder ich denke, was Paulus auch ein bisschen hier vielleicht bezweckt oder was einfach entsteht, ist, wir lesen hier von Paulus Dienst, wie er rausgeht, wie er den Leuten das Evangelium bringt. Wir lesen im Kapitel davor über die Streitigkeiten, die in der Gemeinde entstehen könnten. Und wir merken, in diesem Licht der Evangelisation sind diese Unterschiede einfach völlig unwichtig und zweitrangig. Im Licht dieses Auftrages, den Jesus uns gegeben hat, müssen wir und sollen wir unsere Streitigkeiten und Unterschiede beiseite legen und zusammen Jesus dienen. Ich sehe das zum Beispiel, oder ihr kennt das aus Missionsgesellschaften. Da kommen so viele Christen zusammen aus verschiedenen Gemeinden. Die sind teilweise sehr unterschiedlich. Da sind Geschwister vielleicht aus der Landeskirche, ne, die ihren Gottesdienst mit Orgel feiern und sehr liturgisch. Und da hast du vielleicht einen Bruder aus der Pfingstgemeinde. Ne? Ja? Aber die treffen sich in der Intermission und wollen beide nach Indien. Ja? Und da sind vielleicht... In der Intermission sind dann vielleicht auch noch welche aus der Methodistengemeinde und welche aus der Brüdergemeinde. Aber es ist doch völlig klar oder es ist doch ganz selbstverständlich, dass diese Geschwister ihre Unterschiede, von denen sie wissen, zurückstellen hinter ihrem Auftrag. Es ist doch völlig klar, dass sie sagen, hey, wir sind hier in der Intermission, wir wollen den Menschen in Indien dienen und das Evangelium bringen und ist doch völlig egal, ja? Jetzt momentan, wir wollen unseren Auftrag erledigen und das können wir nicht, wenn wir die ganze Zeit nur streiten. Und keine Ahnung, ich denke ans deutsche Missionsärzte-Team, wo meine Schwester gerade ist in Uganda. So viele Christen aus unterschiedlichen Gemeinden sind einfach da, um zu helfen und natürlich auch in der Gemeinde mitzuarbeiten. Und es funktioniert, es klappt. Mit kleineren Reibereien natürlich, aber die haben nicht unbedingt was mit verschiedenen Glaubensansichten zu tun. Es funktioniert, weil jeder das nach hinten stellt und sagt, wichtig ist jetzt erstmal, dass wir zusammen anpacken, dass das Evangelium an die Leute kommt. Alles andere können wir dann vielleicht nochmal später oder gar nicht diskutieren. Wichtig ist, dass du den Herrn liebst, dass ich den Herrn liebe. Lass uns anfangen. Ich kenne das aus Kredingen so zum Beispiel. Da arbeiten viele Geschwister zusammen. Ich denke, bei OM wird es ähnlich sein. Und dann kann natürlich auch die Frage aufkommen, was ist denn ein unwichtiges Detail? Also Stefan, wenn du sagst, wir sollen unsere unwichtigen Details hinten anstellen, ja, damit wir Jesus dienen können, damit wir das Evangelium bringen können und uns nicht zerstreiten den ganzen Tag. Was ist denn wichtig, was ist unwichtig? Und wie kann ich das unterscheiden? Das ist ja eine berechtigte Frage. Wenn Paulus davon schreibt, wir sollen unsere zweifelhaften Fragen nicht klären mit den Schwachen, die in die Gemeinde kommen. Was sind denn zweifelhafte Fragen und was sind unzweifelhafte Fragen? Gibt es eine Situation, wo ich streiten muss mit meinem Bruder, weil er einfach völlig falsch liegt? Oder muss ich immer den Frieden wahren? Muss ich immer Rücksicht nehmen? Ne? Muss ich immer den Kompromiss suchen oder sagen, Bruder, jetzt nicht, lass uns lieber zusammen, ne? Lass uns lieber loslegen. Ja? Wie ist das? Lass uns mal Titus aufschlagen. Titus Kapitel 3. Titus Kapitel 3, Vers 9. Denn Paulus hat sehr oft über Streit geschrieben und Streit war leider nicht unüblich teilweise in den Gemeinden. Er schreibt auch an Timmy, er schreibt an verschiedene Gemeinden über Streitfragen und über Streit. Eigentlich schade, aber es scheint Streit gegeben zu haben. Und wir lesen mal, was er hier schreibt. In Titus 3, Vers 9. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Törichte Streitereien. Also es gibt Streitereien, die sind einfach schwachsinnig. Die sind einfach töricht. Die bringen uns überhaupt nicht weiter. Die sind dumm. Er sagt hier, törichte Streitfragen. Ja, man könnte ja sagen, ist nicht alles wichtig? Ist nicht alles gleich wichtig? Ist es nicht wichtig, dass wie die Geschlechtsnachfolge von Abraham ist und ob der jetzt der Papa von dem war und der Cousin von dem und deswegen Jesus der Ur-Ur-Urenkel von dem war? Ist das nicht super wichtig? Ist das nicht genauso wichtig wie alles andere? Ist in der Bibel nicht alles wichtig und in unserem Glauben? Paulus sagt, es gibt törichte Streitfragen und es gehört dazu, sich über Geschlechtsregister zu streiten, denn das war anscheinend möglich unter Judenchristen, dass man sich die Köpfe heiß redete über irgendwelche Großonkels und Großtanten und Uropas von irgendjemanden. Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Es bringt niemanden was, sich darüber ernsthaft zu streiten. Aber einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab. da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Also wir haben hier einmal diese törichten Streitfragen. Dann schreibt Paulus aber wieder von sektiererischen Menschen, die wir abweisen sollen. Das scheint was nicht so Unwichtiges zu sein, wo diese diese sektiererischen Menschen einen Unterschied zu uns haben. Es scheint also auch wichtige Streitfragen zu geben oder Fragen, wo wir schon über Unterschiede diskutieren sollten, die wir vielleicht bei jemandem bemerken, okay? Wo wir sagen, das ist irgendwie unterschiedlich von dem, was ich gelernt habe, von dem, was ich geglaubt habe bis jetzt und von dem, ja, was ich für richtig gehalten habe. Also Paulus schreibt sozusagen, oder wir können sozusagen in der Bibel Dinge finden, die wir unterschiedlich sehen, aber mit denen wir trotzdem zusammenleben können. Es gibt törichte, zweifelhafte, ungereimte Streitfragen, die wir vermeiden sollten. Also Paulus benutzt in verschiedenen Briefen diese Ausdrücke für diese Streitfragen, töricht, zweifelhaft, ungereimt. Und es gibt wichtige Dinge, die wir ansprechen sollten und müssen, weil sie dem Evangelium widersprechen, so wie wir es gehört haben. Lass uns dazu Galater Kapitel 1 aufschlagen. Denn wenn es ums Evangelium geht, war Paulus nicht sehr tolerant und nicht so von wegen, ja, die Unterschiede müssen wir jetzt mal drüber wegsehen und anpacken. Wenn es ums Evangelium ging, kannte Paulus überhaupt keine Toleranz. Das lesen wir hier, das ist sehr krass in Galater Kapitel 1, Vers 8. Ich meine, genau das war in Galatien passiert, oder den Galatern passiert, dass jemand ein anderes Evangelium reinbringen wollte. Und Paulus schreibt hier, wenn aber auch wir, also wenn wir selber oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Also irgendwo ist die Grenze, wo wir nicht mehr sagen können, dieser Unterschied spielt keine Rolle. Irgendwo ist da eine Grenze, wo der Unterschied eine Rolle spielt. Wo ist diese Grenze anzusetzen? Am Evangelium, am Wort Gottes. Paulus sagt, wenn euch irgendjemand etwas erzählen will oder unterschiedlich sieht, was nicht dem Evangelium entspricht, so wie ihr es gelesen habt, so wie ihr es gelernt habt in der Schrift, dann sei er verflucht, dann weist den ab. Dann sagt, das geht nicht, das läuft nicht. Das ist nicht das Evangelium, so wie ich es aus der Bibel gelesen habe. Also wir müssen immer die Unterschiede messen am Wort Gottes. Und im Wort Gottes steht nun mal nichts von Anbetung, ob es richtig ist, im Stehen anzubeten oder im Liegen oder im Knien oder im Sitzen. Natürlich steht da was, dass Leute angebetet haben, ne, und die Hände hochgehoben haben und all das. Aber das ist nicht das Evangelium, da steht nichts davon drin, wie wir es tun sollen. Es steht auch nichts zu Orgel oder E-Gitarre im Lobpreis. Es sind einfach viele zweifelhafte, törichte Fragen, die aufkommen, aber die wir im Evangelium so direkt nicht finden, die das Evangelium direkt nicht betreffen. Aber wenn es zu Fragen und Unterschieden kommt, die wir ganz klar im Evangelium, wo Jesus ganz klar was dazu sagt und wir lesen können, dann sollten wir schon mit unserem Bruder darüber reden. Und ja, wie gesagt, es könnte ja passieren, oder es gibt ja, und ich selber hatte auch einen Freund, der Mormone war, es gibt ja Gruppierungen, die Christen sehr ähnlich sind und die sich auch Christen nennen. Nehmen wir mal die Zeugen Jehovas, die lesen auch sicherlich die Bibel. Dann nehmen wir mal die Mormonen, da weiß ich ganz bestimmt, dass die die Bibel lesen und sogar besser kennen als wir alle zusammen, die meisten davon, weil die das richtig auch reingepaukt kriegen. Also die kennen sich in der Bibel aus und die Mormonen sagen von sich selber, wir sind Christen. Ne? Warum können wir nicht in der Intermission mitmachen, wir Mormonen? Ah, ist jetzt die Frage, ne? Soll ich jetzt sagen, ach, scheiß auf die Unterschiede, komm, mein mormonischer Bruder, wir verkündigen zusammen das Evangelium. Aha, ja, da ist es nämlich. Was verkündigt er für ein Evangelium? Ist es dasselbe, was du verkündigen willst mit der Intermission in Indien? Nein, ist es nicht. Der Mormone verkündigt nicht die Freiheit durch Jesus Christus alleine, sondern, ganz grob gesagt, die Freiheit in seiner Kirche. Denn nur die mormonische Kirche kann, laut Mormonen, die Menschen frei machen. Also es muss sich immer im Evangelium messen, die Unterschiede zwischen uns. Gut, törichte Streitfragen und wichtige Fragen. Aber wenn wir Jakobus Kapitel 4 lesen, und ich lasse euch heute blättern, aber egal, dann schreibt Paulus hier was Interessantes, Jakobus Kapitel 4, Vers 1, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Also das meiste, was an Streit in den Gemeinden ist, ist überhaupt nicht gerechtfertigt, ist Schwachsinn, ist Scheiße und sollte nicht da sein. Weil das meiste von dem Streit kommt aus unseren Gliedern, aus unseren Lüsten, ist egoistisch. Der Streit, keine Ahnung, wenn ich mich mit Peter streite, könnt ihr zu 90% davon ausgehen, dass unser Streit nicht eine Art Ringen um eine gerechte Sache ist, ja, im Lichte Gottes und allem, was gut und richtig ist, sondern ihr könnt mal ganz getrost davon ausgehen, dass es darum geht, dass ich Recht haben will und dass Peter Recht haben will. Ja? Denn so ist es meistens, wenn wir uns streiten. Es geht um uns und um unser Recht und dass wir die Sache richtig verstehen und dass wir sowieso, ne, besser sind. Und unseren Stolz, ja, und unser Image, wie wir dann dastehen, wenn wir den Streit verlieren und so weiter. Also das meiste kommt wirklich einfach aus unseren Gliedern. Die wenigsten Streitereien und Streitfragen sind wirklich, sage ich mal, angebracht oder wirklich wichtig. Das meiste ist zu vermeiden und ja, der meiste Streit ist zu vermeiden. Gut, und vor allem im Lichte des Evangeliums. Wir lesen ja auch im Johannesevangelium, an der Liebe untereinander wird die Welt euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, nicht am Streit untereinander. Ne? Liebe heißt, ja, zusammenleben, einander achten, nicht einander die Köpfe einzuschlagen. Und selbst in dieser einfachen, sage ich mal, Evangelisation, einfach, dass Menschen kommen und gucken, das ist ja nicht mal, dass wir rausgehen zu den Menschen, sondern einfach, dass Menschen unsere Gemeinde angucken. Selbst da würden wir versagen, wenn wir die ganze Zeit nur streiten über Blödsinn. Selbst da ist es so wichtig, dass wir ja, in Einheit miteinander sind, in Liebe, in Achtung. Okay, gut, Paulus und das Evangelium und die Streitfragen. Jetzt gehen wir noch ganz kurz weiter. Deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Nun aber, da ich an diesen Gegenden keinen Raum mehr habe und seit vielen Jahren ein großes Verlangen, zu euch zu kommen, falls ich nach Spanien reise, denn ich hoffe auf der Durchreise, euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich euch vorher etwas genossen habe. Also, Paulus freut sich wirklich auf die Geschwister in Rom und zwar so sehr und ja, er schätzt ihre Gemeinschaft so gut ein, dass er sagt, wenn ich euch etwas genossen habe, nur etwas, ne, nur ein bisschen, würde ich gerne mit euch einfach zusammen sein und die Zeit genießen und das Gute, was Gott in eure Mitte gelegt hat, genießen. Nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen, denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, eine Beisteuer zu leisten für die Bedürfnisse unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner. Denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Also Paulus schreibt hier von einer Sammlung, die stattgefunden hat, eine Spendensammlung sozusagen, und die nach Jerusalem geschickt werden soll, zu der Gemeinde, zu den Armen. Nun geht man davon aus, dass die Gemeinde in Jerusalem generell ziemlich arm war. Also wahrscheinlich war die Spende einfach wirklich für diese Gemeinde. Und es war durchaus üblich, Spenden zu schicken. Und für gläubige Juden war es auch wichtig und ein Ausdruck ihrer Solidarität und und ihr Denken an die alte Heimat, ihre Solidarität mit Jerusalem und ihrer Heimat, ihrer Herkunft, Geld zu schicken, aus dem ganzen Mittelmeerraum eigentlich. Ich habe hier ein Zitat von jemandem, der sich auskennt. Die Juden aus dem ganzen Mittelmeerraum schickten häufig Geld nach Jerusalem, vor allem in Verbindung mit der alljährlich fälligen Tempelsteuer, mit deren Entrichtung die Juden auf der ganzen Welt ihre Solidarität mit Jerusalem und der alten Heimat Ausdruck gaben. Und so war auch dieses Geldgeschenk aus Mazedonien ein unglaublich starkes Symbol, das nach Jerusalem geschickt wurde für die Versöhnung und Einheit der Heiden Christen und der Judenchristen, die sich ja eigentlich so entgegenstanden, die Heiden und die Juden. Und dieses Geldgeschenk war ein riesiges Zeichen einfach der Zusammengehörigkeit in Jesus Christus. Und Paulus schreibt, die Heiden haben das sogar so empfunden, dass sie den Leuten in Jerusalem was schulden. Denn schließlich ist durch die Gemeinde in Jerusalem das Evangelium erst zu ihnen gekommen. Aus Jerusalem ist dieser Segen ja erst entstanden, aus den Juden heraus, die dann rausgegangen sind bis nach Mazedonien, um ihnen das Evangelium zu bringen. So haben die Geschwister gesagt, Mann, das, was die geistlich, wie die uns geistlich gedient hat, so können wir ihnen doch jetzt helfen in ihrer Armut. Sie haben uns geholfen, raus aus der Gefangenschaft der Sünde, hin zu Christus. Jetzt lasst uns ihnen auch helfen. Und zwar ganz praktisch mit Geld. Wenn ich dies nun vollbracht und diese Frucht ihnen versiegelt habe, so will ich über euch nach Spanien reisen. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Wie Paulus dann wirklich gekommen ist, wissen wir, nämlich in Gefangenschaft. Aber das heißt ja nicht, dass er ohne Segen gekommen ist. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, damit ich von den Ungehorsamen in Judäa errettet werde und mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich durch den Willen Gottes mit Freude zu euch komme und mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Und ganz zum Schluss, keine Sorge, das ist jetzt Ende. Nochmal interessant, der Gott des Friedens, okay? Es geht viel um Frieden in dem Brief, untereinander. Und Paulus nennt Gott hier in diesem Brief den Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Diesen Titel gibt er Gott. Er sagt, Gott ist der Gott der Hoffnung. Das lesen wir auch in Kapitel 15. Und er ist der Gott des Friedens. Dieser Gott, der im Alten Testament ja eigentlich auch der Gott der Herrscharen war. Ein Gott des Kampfes. Und die Israeliten ja im Kampf beigestanden hat, das Land zu erobern. Nennt Paulus jetzt einen Gott des Friedens. Und Paulus hat recht, denn das ist er auch. Wenn man so will, gehört Gott im Grunde der Friedensnobelpreis. Absolut. Wenn einem der Friedensnobelpreis gebührt, dann sowieso nur ihm. Warum? Er hat den größten und wichtigsten Frieden geschaffen, und zwar weltweit, den es überhaupt gibt. Den Frieden zwischen Mensch und Gott hat er möglich gemacht durch Jesus Christus. Nie hat jemand so viel Frieden geschaffen und so eine Möglichkeit für Frieden wie Gott. Es ist unglaublich. Ich finde es ziemlich cool. Und wenn unser Gott der Gott des Friedens ist, dann, sollten wir auch Menschen des Friedens sein. Das sollte sich in unserer Gemeinde widerspiegeln. In diesem Sinne, lass uns mal zusammen beten. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du uns erfüllst durch deinen Heiligen Geist. Wir wissen, dass du Frieden gebracht hast und so oft sind wir im Streit, Herr. So oft sind wir innerlich verletzt, so oft sind wir, ja, unfriedlich in uns selber, wir sind unruhig, wir sind getrieben. Oft treiben uns unsere eigenen Lüste und unsere Ehre, unser Stolz, der verletzt ist, Jesus. Du siehst, da ist so viel Rebellion auch in uns und so viel Aggression oft, Jesus. Und du siehst das, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist veränderst und erfüllst, sodass unsere Gemeinde, ja, diesen Gott des Friedens widerspiegeln kann. Dass unsere Gemeinde eine Gemeinde ist, wo Frieden ist in dir, Jesus, in der Vergebung und in der Achtung. Und ja, Jesus, bitte segne uns, Herr, begleite du uns, Jesus, und hilf du uns, dass wir dein Wort nicht vergessen, dass wir uns erinnern können und nie vergessen, was du für uns getan hast, Herr. Wir bitten das in deinem Namen und dir zur Ehre. Amen.